Trainingsschnack.
Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt.
Ich habe gute Laune.
Ja, ich merke das schon.
Ich bin richtig euphorisch.
Krass. Ich bin Feier.
Ja.
Da mache ich jetzt ganz schnell so vorgespult. Boah, cool, fange ich schon an zu sauern, weil ich wissen will, was los ist
vor
mit
Freude.
Dir. Ja, mach mal ganz schnell vorgespult im Vorspann. Damit du erzählen kannst, warum du so gut drauf bist danach.
Ne, wir sind schon mittendrin.
Achso, cool.
Wir sind schon mittendrin.
Super.
Ja, ich bin echt gut gelaunt. Aber vielleicht, um mal so eher anders zu starten. Ich kann nämlich, weil ich gerade Creme benutzt habe, die Flasche nicht öffnen. Um mal anders zu starten, mir ist gerade aufgefallen, ich bin gut gelaunt. Ich kam so sehr euphorisch rein und haben uns so gesehen. Und kennst du, wir haben auch so ein, wir haben überhaupt keinen Begrüßungsmodus. Ist dir das mal aufgefallen?
Ja.
Ganz strange. Also ihr müsst wissen, um euch mal abzuholen. Imke, wenn wir uns hier sehen, normalerweise so jetzt auch wegen Corona am Anfang zwischendurch haben wir mal so einen Hack gegeben, so eine Faust gegeben, dann zwischendurch haben wir einfach gar nicht, weil immer einer schon sitzt und dann gibt sich so ein, ja, ich stehe nochmal auf und begrüße nochmal Imke. Und jetzt hat Imke mir eben die Tür aufgemacht und ich dachte so, okay, normales Prozedere ist, man sagt irgendwie nett Hallo und da wir ja hier alle getestet sind und so weiter, bevor wir hier reingehen, dachte ich so, okay, was ist die, gibt so eine Mischung aus und dann war es ganz, kennst du so ein, Check-Fail. So, das war so ein richtiger Check-Fail.
Guck mal, mir fällt sowas gar nicht auf.
Ist dir nicht aufgefallen? Nee. Also jetzt, mir ist es in dem Moment eben aufgefallen, wenn ich so, wir haben so einen totalen Hack-Fail. Das war so ein Hack-Fail. Das war so gemeinte Umarmung und so, ja, aber, ah, weird. Das war richtig weird.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin überhaupt nicht empfänglich für sowas. Aber ich finde es witzig, dass du ansprichst, sowas, dass du das ansprichst so. Weil ich muss dir erstmal die Frage stellen, hast du mich gestern in deinem Cabrio angehupt?
Nein.
Okay, dann ist es awkward.
Hast du so, hi, hast du deine Brüste gezeigt, so, woo!
Ich bin da langgelaufen, wo du in der Nähe auch arbeitest, am Hafen, und du hast doch ein weißes Cabrio, oder nicht? Nee, doch nicht.
Wow, nein, ich habe kein weißes Cabrio. Ich habe einen weißen Schimmel zu Hause.
Ach,
nein, hab ich auch nicht. Ich habe keinen Schimmel, falls du das gedacht hast. Nee, ich habe kein weißes Cabrio.
Okay, also auf jeden Fall fuhr dann weißes Cabrio und dann hat es gehupt. Beim Laufen, so passiert ja öfter so eine Asis eigentlich. Und dann dachte ich natürlich im ersten Mal, oder? Und dann dachte ich mir, ah, das war bestimmt Moritz. Und dann habe ich so noch hinterhergefunken, so. Und bin dann noch so, versucht schneller zu laufen, dann auch mitzukommen.
Und die so im Rückspiegel, so, wow, kommt
und
hier die
dann
an, ey.
Habe ich so gedacht, ja, komm, scheiß drauf, wenn du zu Hause bist, hast du bestimmt mir geschrieben, so, ey, ich habe dich gesehen und so. Kam die ganze Zeit nichts und dachte ich so, schreibst du, soll ich mal ihm fragen, ob er das war? Und dann dachte ich mir so, nee, weil wir beide haben eine ganz witzige Beziehung. Ich habe das Gefühl, wenn wir uns irgendwo auf der Straße mal zufällig sehen würden, was irgendwie auch noch nie passiert ist,
stimmt,
witzigerweise, dann würden wir, glaube ich, gar nicht miteinander reden, weil wir dann beide denken, ah nee, das besprechen wir im Podcast. Deswegen habe ich das jetzt extra aufgehoben. Ja,
aber ja, gut, schön, dass wir das hier besprochen haben. Das war ja richtig awkward. An den weißen Cabrio-Fahrer, der gestern im Hamburger Hafenbereich Imke Salander angehupt hat. Stark, Bruder.
Ja, stark auf jeden Fall.
Nee, aber also das kennen bestimmt viele. Dieses Gefühl, ich finde das auch in Corona, ich bin da fast dankbar für. Ich hatte gestern auch einen geschäftlichen Termin und dieses einfach nur nichts machen.
Ja, ja, genau.
Nichts. Ich habe keine Verpflichtung. Ich muss nicht Küsschen. Macht man ein Küsschen? Macht man zwei? Ja. Macht man drei? Manche machen drei. Macht man Handshake, ist es, wie doll drückt man zu?
Ja.
Macht man, weißt du, also
ganz
es ist
schwierig.
Teilweise weird.
Also wir hatten, aber bei dem Corona-Check-Ding ist es immer die, ich bin manchmal immer noch so im, so, keine Ahnung, so Hand-Give-Modus und dann passiert dieses Awkward, dass jemand gibt dir die Faust und du umschließt sie so, weißt du, mit deiner
ja,
Hand.
Ja, und dann hältst du so ein bisschen zu lange fest. So, hallo. Das geht gar nicht.
Aber ich finde, genauso wie du, also bei uns auch in meiner Küche, wenn Vorglühen war, noch vor Corona, da waren immer so viele Leute, die ich gar nicht kannte, weil das irgendwie Freunde von, entweder Freunde von Freunden oder Freunde von Levko und Jana und wir noch immer. Und dann haben die trotzdem immer umarmt und bei der Umarmung sagen die, hallo, ich bin Christoph und umarm dich so, weißt du? Und das war aber gar nicht meins, weil ich denke so,
ja, Christoph,
nicht so close, Christoph.
Ja, wirklich. Irgendwie.
Wir haben keinen Christoph im Freundeskreis.
Christoph, das macht mich jetzt ein bisschen aufgeregt.
Ja.
Apropos, nee, da kommen wir später zu. Noch eine kleine Geschichte, die eigentlich nicht so sehr zu meiner Laune passt. Aber ich hatte gerade eben, das der Grund für meine gute Laune, die ich übrigens heute nicht verraten werde. Was hältst du davon? Ich sag's einfach nicht. Ich bin einfach gut gelaunt.
Ich bin so mediocre.
Ja, aber pass auf. Und ich wollte den Grund meiner guten Laune eben unbedingt sozusagen am Telefon loswerden. Und das wollte ich fragen, kennst du das? Ich habe dann also die Nummer gewählt und dann ist die Person auch rangegangen, mit der ich das teilen wollte. Und die hat dann mit einem ganz anderen Thema angefangen. Und zwar einem, also so direkt, und zwar einem auch nicht so positiven Thema, sondern so ein Problem, was sie gerade hat.
Ja? War das deine Frau?
Nee.
Also.
Und also die Person hat mit so einem Problem angefangen, was sie gerade hat und so, was jetzt, und das war dann so, es ging dann so 2 Minuten und ich so, ja, ach so, ja, da kann man, ja, das muss man jetzt wahrscheinlich einfach so machen und ja, da kann ich jetzt auch nicht so einen richtigen Tipp geben, das ist ja, da muss man
Scheiße.
Experten fragen und so, ne, so also, mäßig, aber wollte auch wirklich. Und dann war der Zug abgefahren für meine gute Nachricht.
Oh nein.
Und ich hatte richtig so, es war richtig so, und dann kam so dieser Filmmoment am Ende. Aber das ist ja bestimmt nicht der Grund, warum du angerufen hast. Erzähl doch mal. Und ich so, nee, du, ich rufe dich nachher nochmal in Ruhe an. Ich fahre jetzt auch zum Podcast und ich hatte nur eine Frage. Aber das können wir auch nachher. Weißt du, also
ja,
ist
ja
richtig
ja.
So ein Filmmoment.
Aber
kennst
gut,
du
dass du das nicht nochmal reingedrückt hast, weil dann wär's, also erstmal hättest du wahrscheinlich nicht die Antwort bekommen, so die Reaktion, die du vielleicht erwartet hättest und du hättest dich vielleicht auch richtig schlecht gefühlt. Es sei denn, es ist eine gute Sache, die ihr beide teilt. Ist das was Gutes nur für dich oder auch für sie?
Nee, das ist jetzt primär nicht für die Person. Das wäre nur eine Info an die Person gewesen. So.
Ja, ich glaube, das ist dann nicht
Und dann,
so geil.
Ich hat sich falsch angefühlt, weißt du, es war so in dem Moment. Und dann habe ich natürlich klassisch noch meinen Bruder angerufen und dachte, okay, dann share ich die Information mit ihm. Und er so, yo, danke, dass ich dein Auto leihen kann. Ich fahre ja am Wochenende nach Sylt. Er fährt sich so geil. Ich so, ja, okay, komm, vergiss es. Habe ich mir auch gespart. Also die Information sitzt quasi noch mir auf der Zunge, aber ich werde sie trotzdem nicht teilen. das werde ich noch durchziehen.
Ja, Leute, ihr seht das nicht, aber der grinst wirklich
ich
so krass
die Folge
gerade.
Ich werde die Folge durchziehen. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, Imke.
Okay.
Und zwar zum einen, und da übrigens auch gerne mal Bezug nehmen, kannst du Menschen malen?
Alter, das ist so eine geile Frage, weil das ist wirklich etwas, was mich so fasziniert. Ich finde das Wahnsinn, dass Leute teilweise jemanden angucken und dann was malen und du hast einfach, ich denke mir, ja, ich kann auch 2 so ovale Kreise malen, so als Augen und Pupillen und so weiter, aber die schaffen es dann, dass dieses Etwas noch aufs Bild kommt, was dann diese Person ist. Also nein, um deine Frage zu beantworten, nein, auf gar keinen Fall.
Ja, und ich bin dann Team Imke, weil es ist wirklich spektakulär.
Ja.
Ich konnte es als Kind nicht. Ich habe dann zugegebenermaßen 20 Jahre nicht mehr versucht, einen Menschen zu malen. Wäre auch richtig weird, wenn ich so einen Menschen malen würde.
Und jetzt kannst du das?
Und nein, das wäre noch weirder, ja. Wenn ich jetzt so mich mit so einem Stift hinsetze und so, oh, wow. Nee, im Gegenteil. Meine Tochter Emma, ja, malt viel, sehr, sehr viel. Und hat vorgestern oder so zu mir gesagt, Papi, kannst du mir einen Menschen malen? Weil sie kann keine Menschen malen. Und hat so immer versucht und so malt die halt so einen Kopf, ne, so einen runden Kopf. Und dann malt die so relativ verhältnismäßig große Ohren links und rechts und dann so ein Gesicht in die Mitte mit Strichen. Aber dann ist Schluss. So, ne? Dann
woran scheitert das? Am Körper oder
was? Es scheitert an allem. An so der Gesamtstruktur, auch schon der quasi Dimension, ne? Also wie groß sind Augen im Verhältnis zum Kopf?
Das ist ja super
so
spannend.
So, pass auf. Und dann habe ich mich da hingesetzt und wollte ihr wirklich helfen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, stell dich mal dahin. Um dann so zu versuchen, so sie abzuzeichnen quasi, ne, so von der Relation und so her. Mein Mensch sah kein Millimeter besser aus als ihrer, den sie mit ihren 5 Jahren, es ist unglaublich.
Hast du das angemerkt?
Nein, sie hat natürlich gesagt, oh danke Papi, toll, und dann hat sie den angemalt, den Menschen. Ah. Aber ich habe wirklich festgestellt, es ist Wahnsinn, dass, also, ein Menschen malen muss ja so eine kognitive Anforderung haben, dass das wirklich nur ein ganz begrenzter Teil der Menschheit kann, oder? Also,
ja,
weil ich habe noch nie jemanden getroffen, der einen Menschen malen kann. Noch nie!
Doch, ich kenne tatsächlich einen. Und das ist spannend, weil ich habe da noch nie drüber nachgedacht, warum das jetzt daran liegt, dass er das kann und ich nicht. Aber du hast wahrscheinlich recht. Der kann wahrscheinlich in seinem Gehirn irgendwas ansteuern, was dann etwas erkennt, was ich nicht erkenne.
Ja, da muss ja irgendeine so eine räumliche oder weiß nicht, also visuelle Kraft sein, dass man das schafft, dass so übrigens ein bisschen ähnlich Autos malen ist auch schwer,
also
finde
ich. Das habe ich jetzt noch nie probiert, glaube ich.
Ja, weil die haben 4 Räder und da muss man gucken, wo sind die? Die können ja nicht nebeneinander.
Ja, schwierig. Mein du Vater weißt, kann gut malen. Ist
ja?
Leider nicht übergespannt.
Frag ihn mal, ob ein Mensch malen kann.
Ja, das meine ich.
Also wenn ihr Menschen malen könnt, malt uns doch. Malt
oh
uns
ja,
doch mal.
Malt uns mal.
Malt uns mal, wenn ihr es könnt. Wenn ihr es nicht könnt, lasst
dann
es.
Dann auch.
Das wäre auch richtig witzig, so 2 Strichmännchen, die wir da... Job erfüllt.
Das ist dann unser neuer Cover. Unser Cover.
Oh ja, stimmt, das können wir machen. Das können wir machen.
Finde ich gut.
Ja.
Weiter zu deinen Notizen. Was hast du denn noch aufgeschrieben?
Ja.
Wann reden wir endlich über das, was du mir heute Morgen, als ich gerade meine Augen noch so verklebt geöffnet habe, geschrieben hast? Warst du das nicht? Doch, das warst du diesmal. Oder? Dieser Artikel?
Ja, oh, das können wir gleich machen. Das besprechen wir auf jeden Fall gleich. Da, aber das macht ein größeres Thema auf, glaube ich. Okay. Deswegen erstmal nochmal die kleinen Sachen abgehakt. Boah, ist mir heiß.
Das ist witzig. Kennst du das, wenn du im Halbschlaf etwas liest und dann, und ich gebe zu, es war 8:30, weil im Moment schlafe ich einfach irgendwie gefühlt bis 9. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Aber kennst du das, du liest was im Halbschlaf und dann, ich habe das, und du hast mir das geschickt, darüber reden wir gleich. Und dann habe ich angefangen, die Thematik zu googeln, weil ich noch ein bisschen mehr darüber erfahren, weil ich fand es voll spannend. Und dann auf einmal war ich da irgendwie so eine Dreiviertelstunde gefühlt, vielleicht eine halbe, richtig am Googeln, war richtig tief im Thema drin. Und ich weiß jetzt ganz schön viel darüber.
Geil, das ist
ja,
richtig
so, dachte
gut.
Ich zumindest. Also zumindest auch, aber ja, das geht dann in so verschiedene Richtungen eigentlich. Aber egal, darüber reden wir gleich. Aber ja, so Halbschlafsachen, da bin ich immer gut drin. Auch so Leuten zu antworten im Halbschlafen, dann weiß ich davon nichts mehr.
Ah, sehr gut.
Klassiker.
Hm. Kenne ich nur besoffen.
Ja.
Der kennt's nicht. Ich habe diese Woche so ein paar Beobachtungen gemacht. Oh.
Witzig, dass du das sagst. Das habe ich, glaube ich, zum dritten Mal gesagt jetzt. Ja. Aber mir ist heute aufgefallen, dass ich noch mal kurz reinschmeiße, dass ich, glaube ich, einer der attraktivsten Eigenschaften an Menschen finde ich, wenn jemand witzige Beobachtungen machen kann.
Ah, ja, ja, finde ich auch richtig gut. An mir? Nein. das können zum Beispiel übrigens der oft zitierte Podcast von den Jungs von Gemischtes Hack, das können die einfach richtig gut. Ne? Diese übrigens allgemein Stand-Up-Comedians, finde ich, können das unfassbar, diese Alltagsbeobachtung, was so passiert. Mhm. Kann ich auch richtig relaten, wie wir Podcaster sagen. Ich habe so eine Beobachtung gehabt. Und zwar stand ich beim Bäcker an, in der klassischen Corona-Schlange. Ja, mhm. So draußen vom Bäcker, irgendwie Samstag
oder
so.
Was wolltest du haben?
Wir haben im Zweifel irgendwas mit Brot.
Okay.
Ich weiß es nicht. Ich glaube ein Brötchen oder so. Okay. Auf jeden Fall stand ich draußen in der Schlange und meine Kids sind da auch so rumgetobt. Und dann kam so ein Hund und hat so mitten vor mir, 1,50 links vor mir, so hingepinkelt. Auf den Stein, in dem Wartebereich vor diesem Bäcker. Ist so ein kleiner Vorplatz quasi. Und ich dachte mir, an welchem Punkt haben wir eigentlich die Nerven verloren, dass das einfach okay ist, dass Hunde überall pissen?
Ja.
Ich habe so gedacht, was unterscheidet Fifi von mir? Was, wenn ich jetzt einfach die Hose aufmache und auch hier ganz entspannt? Weißt du, das geht so weit, dass ich hatte schon Situationen, dass meine kleine Tochter irgendwie ganz dringend auf Klo musste und während Corona hat ja nirgendwo ein Klo auf. Dann hab, ne, dass die öffnen, also wenn du draußen bist, die haben ja nicht auf. So, ja. Und sie. Mit 3 kannst du das einfach noch nicht so anhalten, wie du das vielleicht mit 30 kannst. Und selbst da haben einige Personen, die ich privat kenne, also einige von den Personen, mit denen ich verheiratet bin, haben da echt Probleme. So. Und dann bin ich mit ihr an so einen Baum gegangen und hab sie so hochgehalten, dass sie Pipi machen konnte. Da kommt jemand und sagt, wie können Sie in der Öffentlichkeit Pipi machen? Sag ich, aber seid ihr noch ganz dicht? Jeder Hund pinkelt den ganzen Tag überall an jeden Baum und das Kind darf das nicht. An welchem Punkt unserer Gesellschaft haben wir entschieden, dass Hunde das dürfen und Kinder nicht?
Ich bin da ganz bei dir. Ich bin
pro frei pinkeln.
Ach so, ja, absolut.
Auch gerne mal in der Warteschlange vom Bäcker. Tut's bitte einfach.
Ja.
Nein, aber ist doch wirklich krass, oder? Das wird auch nie hinterfragt. Hunde legen auch nach wie vor einen Haufen neben mein Auto am Parkplatz.
Ich glaube, nach wie vor ist die Kommunikation da das Problem, dass keiner weiß, wie man den Vorgang stoppen könnte. Aber es ist bei Kindern halt auch so.
Ja, eben.
Also Kinder auf jeden
Fall. Ja, Hunde, das stimmt. Das
da hat mich letztens übrigens jemanden bei Instagram gefragt, die wollte mit ihrer Freundin einen Halbmarathon laufen oder einen Marathon oder so und hat mich gefragt, wie das bei so offiziellen Marathons ist, wenn man pinkeln muss. Aber die Antwort liegt halt klar auf der Hand. Entweder
du lässt
halt laufen, einmal das, ja. Entweder du lässt laufen oder du gehst halt. Also,
ja.
was soll man da
aber das
sagen?
Gilt übrigens für jeden sportlichen Wettkampf.
Ja.
Ihr bleibt
ja
nicht, also.
Ja, ist echt so.
Gibt's auch, kann man bei YouTube auch übrigens mal googeln. Gibt es sowohl in klein als auch in groß.
Oh, super. Toller Tipp. Schön.
Beispiele. Kennst du so Situationen, wo du so offensichtlichen Fehler machst und dann versuchst es auf was zu schieben. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, auch Live-Beobachtung von gestern Abend. Es ist die berühmte Fernbedienungssituation. Also du musst dir vorstellen, wir haben einen Receiver für so Netflix und Co. Ne? Da schalte ich auf HDMI 4 bei mir. Warum auch immer. 2 und 3 werden nicht benutzt, aber gut. Auf HDMI 4 und dann ist da so Netflix, Amazon und sowas. Ne? Mhm. Und da, es gibt eine Fernbedienung, mit der du den Fernseher HDMI umstellst. Ja? So, und auf einmal, Stefanie hat die Fernbedienung in die Hand, drückt und es wird blau und die Sendung, die wir gerade geguckt haben, ist weg. Ja? Also ist nicht mehr auf dem Fernseher, weil so. Und sie nimmt die Fernbedienung in die Hand und sagt folgende Worte. Hä? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ich hab doch HDMI gedrückt.
Ich fühle das.
Und ich sitze daneben und sag, nein, hast du nicht. Offensichtlich nicht. Aber die doch!
Ja.
Ich so, nein! Und zeig auf dem Fernseher. Und so, aber diese feste Überzeugung und dann so, ach nee, der Knopf, ah ja. Weißt du, aber kurzzeitig war diese feste Überzeugung da, dass die Fernbedienung den Fehler gemacht hat.
Ja, doch, das kenne ich. Aber gerade bei Fernbedienung, ich traue ja auch der Technik nicht. Also dadurch, dass ich auch nicht weiß, wie jetzt so, weiß ich nicht, also so wie Bluetooth von A nach B Sachen schickt, ohne dass wir da verbunden, also sowas. Und dann denke ich mir so, die Fernbedienung, die macht eigentlich auch, was sie will. Das ist alles nur willkürlicher Zufall, dass es dann auch bei dir HDMI 4 ist oder was ist, keine Ahnung, dass es dann immer funktioniert.
Ich kenne das auch früher vom Hockey. Da hast du ja auch ein Hilfsmittel quasi, nämlich den Schläger, ne? Und wir hatten wirklich so ein paar Jungs, die wurden verarscht nachher, aber gerade so im Jugendalter. Egal wann, wenn der den Ball nicht ins Tor geschossen hat im Training oder so, sondern der Tor den gehalten hat, dann hat er immer so seinen Schläger angeguckt.
Oh,
so,
nee.
als wenn der immer so, und dann so kopfschütteln, so den Schläger. Mein Gott.
Oh Gott, wie peinlich. Ja, oh mein
so
Gott.
Ganz schlimm
das
so.
Geht gar nicht. Hm,
dieser Schläger, der hat wieder einen Fehler gemacht. Nee, Bro, du hast den einfach nicht reingemacht.
Shoutout an dich, ey.
Wirklich,
wie auch immer das war.
Shoutout an dich, ey. Naja. Das war auf jeden Fall eine relativ witzige Beobachtung, muss ich sagen. Hm. Ja, aber ach so, dann wollte ich dich noch fragen, auch thank you an die Community, die mir nämlich die Frage aufgetragen haben. Und zwar habe ich es gestern in meiner Story gepostet. Kann man Sex verlernen?
Ah, das habe ich gesehen, ja.
Die Bild hat getitelt, kann man Sex verlernen? Und ja. Sag du doch mal.
wie es gerade so steht. Also ich glaube, ich habe mir da tatsächlich kurz Gedanken zu gemacht, interessante Frage eigentlich.
Mhm. Ich auch.
Und ich glaube schon, also so im Umkehrschluss, gerade als Frau, das ist ja allgemein bekannt, ist es ja schwieriger zum Höhepunkt zu kommen als bei Männern, bei vielen Frauen, nicht bei allen. Und ich glaube, dass wenn man das lange nicht gemacht hat, dann ist es vielleicht doch schwieriger wieder. Also wenn es generell schwieriger ist, dann...
Das ist zum Beispiel ein faszinierender Unterschied, wenn das so ist zwischen Männern und Frauen.
Wusstest du das gar nicht?
Nee, also was du gerade sagst ist, dass Frauen, wenn sie länger keinen Sex hatten, schwieriger zum Höhepunkt kommen.
Achso, das wäre aber jetzt nur eine...
Das ist die These.
Also die These ist erstmal...
Gerne mal Bezug nehmen.
Die These ist erstmal, dass Frauen generell, dass es vielen, also prozentual gesehen, Frauen schwieriger fällt, zum Höhepunkt zu kommen als Männern.
Ja, das würde ich wahrscheinlich...
Und ich könnte mir vorstellen...
Also außer zu Hause, klar, aber...
dass wenn man als Frau dann lange keinen Sex hatte, dass es dann... Vielleicht, dass nicht unbedingt, dass man das verlernt, aber dass man erst wieder in diese Routine, sag ich mal, reinkommen muss, dass man jemandem so vertraut und sich so hingibt. Weil das ist ja. Das ist jetzt hier, als hätte ich irgendwie die Dr. Sommer-Stelle übernommen. Aber was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, oftmals scheint es also der Fall zu sein, dass man das nicht schafft, zum Höhepunkt zu kommen, weil man sich der Person nicht so hingibt, weil man vielleicht irgendwo noch verkrampft ist oder weil man irgendwie der nicht vertraut oder noch Ängste hat oder was auch immer. Und deswegen glaube ich, dass das doch eintreten kann. Weil das ist ja bei allen Sachen so, die du nicht routiniert machst, die du länger nicht gemacht hast, sagen wir jetzt mal richtig krass Beispiel, so 3 Jahre oder so, ne? Du hast jetzt 3 Jahre keinen Sex gehabt, dann ist es ja schon etwas, du gehst in diese Situation und ist ja so, oh mein Gott. Und dann hast du diesen Druck und denkst du, und Druck ist ja auch ganz spannend, gerade bei Sex, jetzt bin ich viel zu tief drin, als du drin sein wolltest, ne?
Zu tief drin,
Sinne.
Bei Sex ist immer gut.
Also egal, aber das ist ja ein guter Punkt, dass gerade wenn man irgendwie Druck hat, das würde ich sagen, kann jeder unterschreiben, ist ja auch gerade bei Sex immer nicht so gut. Also Druck im Sinne von emotionaler Druck oder, weißt du, einfach Stresssituation ist.
Ich hol dich nicht raus aus der Grube, in die du dich gerade...
Wieso Grube? Nein, ich fühle mich total wohl. Wir können auch total lange ausholen.
Nein, ich will, ich gebe dir auch recht, ich finde nur den faszinierenden Unterschied, aber wenn das stimmt, was du sagst, also erstmal definierst du ja Sex verlernen quasi durch keinen Orgasmus haben. Quasi so, ne?
Ja, das wäre jetzt mein erster Punkt, aber ich habe noch einen zweiten ganz wichtigen. Soll ich den erstmal sagen?
Ja.
Und zwar ist ja, also meine Definition von gutem Sex, wenn wir jetzt mal von gutem Sex überhaupt sprechen, nicht nur von Sex generell.
Endlich. 100 Folgen haben wir gebraucht, bis wir jetzt endlich über guten Sex sprechen.
Endlich reden wir darüber, was jeder hören will. Dann würde ich ja sagen, dass das am besten funktioniert, wenn beide auch darauf achten, was sie gerne mögen. Und natürlich auch, was der Partner mag, aber man soll selber mal nicht so zurückstecken, so was man selber gut findet. Auch,
würdest du, wenn jemand so beim Sex zu dir sagt, so, keine Ahnung, knall mir eine so, würdest du dann sofort eben so eine knallen?
Wahrscheinlich aus dem Affekt heraus, nein.
Okay, warum nicht, wenn er danach fragt?
Nee, weil ich glaube, also die Situation hatte ich tatsächlich noch nie. Ich kann es jetzt nicht beantworten, genau, wie ich das machen würde, aber wenn ich jetzt so an die Situation denke, ich finde sowas halt gar nicht geil, ne?
Aber die Person ja. Und das ist ja das Eingehen auf den anderen.
Ja, aber ich glaube, das würde mich erstmal so voll abtören. Ich würde so denken...
Warum? Du so, warum? Warum?
Wie doll?
Können wir das mal definieren? finde ich einen guten Punkt. Was ich zu dem ersten Argument den Unterschied meine, ist, ich glaube, dass das tatsächlich bei Männern eher andersrum ist. Thema Druck spielt aber auch eine Rolle, aber zumindest so, wie ich das so wahrnehmen würde, ist es ja so, wenn du als Mann länger keinen Sex hast, dann verlernst du es eher dahingehend, dass du im Zweifel zu schnell kommst.
Mhm.
Also, ja, dass du im Zweifel so so aufgeregt bist, dass es endlich wieder passiert, dass du dann so, und das ist ja auch eine Art von Verlernen, dass du eben nicht so die Kontrolle halten kannst, dass du dann so, ja, okay, und...
Ja, das ist interessant, weil es in zwei komplett andere Standpunkte geht.
Was übrigens,
ne,
ganz schwierig ist, stell dir vor, das ist ein Paar, die aus irgendeinem Grund ein halbes Jahr keinen Sex haben. Dann muss ja der Anfang danach, wenn das ist, stimmt, die These stimmt, was wir sagen, dass du sagst, die Frau braucht länger, der Mann braucht schneller, dann wird das ja ewig dauern, bis die beiden wieder so auf einem, bis man wieder so auf einem.
Ja, aber da stieß eigentlich genau das an, was du eben auch angemerkt hast. So, ist natürlich auch wieder relativ, aber guter Sex heißt ja nicht zwangsläufig, dass die Frau auch kommt oder das.
Nein.
Also so.
Also guter Sex aus Mann-Perspektive heißt...
Ja, aus Mann sowieso nicht. Aus Mann heißt, ich komme und penne danach.
Ja, ich komme und dann lass mich in Ruhe. Ich will jetzt auch mal auf der anderen Seite schlafen und wehe, du berührst mich nochmal.
Ah, das ist richtig spannend. Aber das stimmt, das habe ich auch schon irgendwie so öfter. Da kriegt man ja auch in so Filmen und Serien, das ist ja auch mal oft ein Thema, dass einige Männer sich da einfach besser unter Kontrolle haben und einige nicht. Und das ist sicherlich auch lernbar.
Ja.
Auf jeden Fall.
Gut, also Lösung? Klar.
Mehr. Einfach Philipp nicht Puff. Nicht aus der Routine kommen.
Ja.
Nee, also, ne?
Okay, also wir sind uns einig, man kann's schon in einer gewissen Form verlernen.
Ich glaube, man so, um das übergeordnet zu sagen, man kann irgendwie das verlernen, sich selbst so hinzugeben.
Mhm.
Also, wenn ich etwas richtig lange nicht gemacht habe, dann fällt es, also zum Beispiel, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich war jetzt ja, Gott, ich glaube, 4 Jahre nicht in einer Beziehung oder so. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das verlernt habe, aber ich glaube schon, dass wenn ich irgendwann mal jemanden treffen sollte, den ich so interessant in der Weise finde, dann wird es mir schon schwerfallen, mein komplettes Vertrauen so abzugeben an die Person.
Ja.
Kann ich mir schon vorstellen.
Glaube ich auch. Oder was heißt, ich glaube aber, dass man das dann gar nicht so richtig merkt, wie schnell es dann doch geht. Also ich tippe mal, dass es dann, weil du würdest ja jetzt nicht... Du bist ja jetzt nicht der Typ, der jetzt wahnsinnig schnell eine Beziehung eingehen würde, sondern das wäre ja schon mal eine erste Hürde, dass du jemandem sozusagen auf Beziehungsebene vertraust, würde ich dich einschätzen. So. Und wenn du das dann aber tust, dann glaube ich, geht es auch wahrscheinlich eher schneller, dass man dann sich auch sozusagen fallen lässt im sexuellen Kontext, wie im emotionalen, weil dann hast du dich im Zweifel ja schon im emotionalen Kontext auch fallen lassen.
Ja, guter Punkt.
So, und dann geht es, glaube ich, schneller. Aber tatsächlich ist es interessant, weil das ist ja auch wieder, und wir sagen das ja so häufig, dass wir so kein Tabuthemen so mäßig, aber es ist trotzdem, finde ich, witzig in Anführungsstrichen, dass das irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir im Freundeskreis ist, wie zum Beispiel im Männerfreundeskreis hast du ja so der das Klischee ist ja so, ja, Männer reden über Titten und Ärsche, so, ne? Das stimmt sicherlich auch, dass man das so im, wenn man den Jungs zusammensitzt, irgendwie ein paar Bier trinkt, dass man dann sich so solche so Witze erzählt oder so über so redet. Ich glaube, dass Frauen das grundsätzlich auch machen. Viel mehr als zum Beispiel Männer denken. Männer tun ja immer so, ja, wir sind so hier die Showies und wir, ich glaube, dass Frauen genauso viel unter sich über solche Themen reden in so Freundeskreisen. Und trotzdem ist es immer noch irgendwie gefühlt so eine Art Tabuthema, oder? Also ich weiß nicht, wenn du, wie redest du im Freundeskreis oder mit deiner Schwester oder mit Leuten, Bezugspersonen jetzt in Frauengruppen, meine ich vor allen Dingen. Ist das, wie redet ihr so über, also oder redet ihr über Sex?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe aber tatsächlich ja echt wenig weibliche close Freunde, sind dann doch eher Männer, witzigerweise. Und also auch in der Familie, also wir sind da tatsächlich sehr offen auch. Das ist vielleicht ganz witzig für einige. Manchmal können Leute das natürlich gar nicht so nachvollziehen, mit ihrem Bruder oder ihrer Schwester so über Sex zu reden oder so, aber wir machen das auf jeden Fall. Und wir sind, glaube ich, also auch wenn das jetzt so klischeemäßig klingt oder man das so jeder von sich behaupten würde, wir reden schon recht respektvoll über die Leute, weil ich immer mir auch vorstellen muss, ich würde das so unangenehm finden, wenn ich, natürlich kann man es nicht verhindern, aber wenn andere über dich so reden, wie du beim Sex bist oder was du beim Sex machst, nur in ihrem Freundeskreis. Mhm. Und natürlich kann ich das nicht verhindern, wenn ich nur gut darüber, was heißt nur gut, aber wenn ich sozusagen respektvoll darüber rede. Aber ich will halt nicht eine von denen sein, die so dumme Sachen erzählt. Also deswegen, natürlich bleibt man bei der Wahrheit und so, aber klar kann man mal erzählen, so was irgendwie, wenn es gibt ja die Situation, muss man ja ganz klar sagen, Geschmäcker sind unterschiedlich. Und wenn dann jemand sagt, das mit dem Knallen hatte ich jetzt noch nicht, dass jemand sagt, ey, knall mir eine, aber da waren auf jeden Fall auch andere Sachen dabei, muss man vielleicht jetzt nicht erzählen, aber wo man dann einfach gesagt hat,
meinetwegen schon.
Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da so Bock drauf habe oder keine Ahnung. Oder dass man eben auch ganz offen darüber reden kann, davon bin ich ja ein absoluter Fan, dass man irgendwie sagt, ey, das mag ich, das mag ich nicht. Also mit der Person, also wenn es ein One-Night-Stand ist, vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn du die öfter triffst.
So, hier sind die Regeln.
Das finde ich gut. Das passiert mir nicht.
Pros und Cons.
Aber wenn du halt jemanden öfter triffst, so, dann kannst du ja schon irgendwann mal sagen, ey, das finde ich, mag ich, das mag ich nicht. So,
ja, weil, klar.
Ja.
Ja, klar, Do's und Don'ts.
Ja, genau, so ungefähr.
Einfach also per Mail vorher schicken. Achso, wegen heute Abend. Hier ist die Liste.
Hier ist der Review.
Ja, ja. Okay, verstehe ich. Also ich bin tatsächlich, was das angeht, ein bisschen, ich würde sagen, konservativer oder, wie soll man, frivol? Das ist das falsche Wort, ne? Genau das Gegenteil. Ne? Also konservativer irgendwie aufgewachsen. Es war so nie so Thema. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich glaube, es ist noch ein bisschen anders, wenn du, wir hatten ja nur sozusagen unsere Mama. Und zwei Jungs, so pubertierende Jungs mit der Mama, da redest du halt nicht unbedingt, weißt du, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Vater anders macht mit den Kids, so, weiß ich nicht, also ich so würde ich mich einschätzen, aber so mit Mama, so mit 16, 17, 18, da rede ich ja nicht, also das war bei uns einfach nicht so Thema und dadurch ist es ein bisschen gewachsen, es ist eher so ein, bei uns ist es tatsächlich immer eher so Tabuthema gewesen, aber gar nicht so im Sinne von, da spricht man nicht drüber, das ist ja eklig, sondern eher so, es hat sich nie ergeben, dass das zwischen uns Thema war, weißt du? So.
Ja, finde ich auch spannend.
Hatte also, ich andere Leute, mit denen ich...
Das finde ich auch total spannend. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, zum Beispiel, wir posaunen das in der Familie jetzt auch nicht total
so oder so. Ja, ey, alle herhören, ey,
im Gott wieder. Nee, aber dadurch, dass wir halt in der WG so zusammen wohnen, Jan Lefke und ich, ist das natürlich so, dass man auch mitbekommt, wenn jemand da ist oder wenn Jan halt unterwegs ist und so weiter. Und ich glaube, was da auch interessant ist, ist dadurch, dass Jan ja ein Typ ist und Levko und ich halt die Mädels, wenn Jan würde halt niemals irgendwie respektlos über jemanden sprechen, weil er genau weiß, wir würden dann total auch mit dem Mädchen irgendwo fühlen, auch wenn wir die gar nicht kennen, weil ich finde das nicht schlechter als...
Redet ihr manchmal dann so, wenn Jan so welche mitbringt, seid ihr dann manchmal so, bah, hast du sie gesehen?
Nee, zum Glück war da jetzt noch nichts Schlimmes dabei, aber manchmal ist es ganz witzig, wenn also jetzt eigentlich gar nicht von Sex die Rede, einfach wenn Leute zu Besuch sind, natürlich auch so einfach so als Dates oder was auch immer. Klar hat man dann so ein paar.
Ich muss mal kurz weiterfragen. Habt ihr schon mal so Sachen gemacht, wie so diese berühmte Notrufnummer oder so, dass wenn jemand so da war und dann so ging gar nicht, dass ihr so getan habt, so nach dem Motto, als ob du die Freundin wärst oder so oder irgendwie so.
Ich habe zu Levke irgendwann mal gesagt, als sie auf ein Date gegangen ist, habe ich gesagt, ey, wenn es irgendwie kacke ist oder so, weil sie da auch wegen Corona hingehen musste und so weiter, dann habe ich gesagt, dann ruf mich doch einfach an und oder schick mir irgendwie eine Nachricht und dann rufe ich dich an, als ob irgendwas los ist oder so. Aber das hat sie dann hat sie nicht gebraucht. Aber nee, sowas haben wir. Wir haben, glaube ich, immer so unsere kleinen Exits. Also wir sind, glaube ich, auch ganz eingespielt. Also wenn, jetzt darf ich ja gar nicht verraten, jetzt kommt ja immer.
Das wäre so witzig. Nein, aber
so Klassiker halt, keine Ahnung, wenn halt jemand da ist und Jan würde jetzt irgendwie sagen, ich muss ja nachher auch noch Fußball spielen oder ich muss ja noch los oder so, was auch immer, sich irgendwas ausdenken. Ich habe schon das Gefühl, ich würde es spüren und ich spiele dann mit. Ich
und dann
weiß,
sagst
ah, okay,
du, Jan, hast du dich, du weißt auch 40,
ja, ja,
oh Jan, es ist schon viel vor.
Also ja. Wir sind ein ganz eingespieltes Team, aber wir haben ehrlicherweise noch nie sowas gebraucht. Also
ey, wir hatten das im Freundeskreis auch mit meinen beiden engsten Freunden und meinem Bruder. Ich weiß nicht, wie oft wir den Emergency Call hatten. Also ich habe den bestimmt 20 Mal gemacht.
Also wie funktioniert das dann? Du rufst
ja, also genau so, wie du eben gesagt hast. Ah, okay. Also dass du so weißt, da war so irgendwie ein Date und das war vorher nicht ganz klar, ist die jetzt cool oder nicht. Und dann hat mein bester Freund mir, kam nur so ein Ausrufezeichen und dann habe ich angerufen und hat gesagt, was? Oh Gott, ja, na klar komme ich. Ich bin gleich da. Du, Entschuldigung, ich muss echt los. Ich habe hier.
Das erinnert mich, das ist geil, das erinnert mich an eine Situation, das ist gar nicht so lange her. Da hatte ich das so ähnlich, weil ich nicht mit der Person noch irgendwie weiter irgendwo hingehen wollte. Und ich habe dann einfach gesagt, oh, mein Bruder hat angerufen. Und dann habe ich meinen Bruder halt in echt angerufen und habe gesagt, Jan, du hast mich gerade angerufen. Und er hat halt gar nicht gecheckt. Also, hä, nee. So, doch, ach krass. Und dann habe ich einfach meinen eigenen Dialog weitergeführt. Und er hat es erst gar nicht gecheckt, aber er hat es dann auch gecheckt und dann war alles gut. Aber ja, so Klassiker, klar.
Das gehört dazu.
Gehört echt dazu.
Und was ich richtig empfehlen kann, was ich früher wirklich, ich würde sagen, vierstellig habe ich das gemacht habe, war so abends, wenn man so, wenn ich mal gefragt wurde, nach der Nummer gefragt wurde, klingt
oh, das ist
vierstellig. Schön nein, gesagt. Aber wenn ich abends nach der Nummer gefragt wurde, habe ich immer die Nummer von meinem besten Freund rausgegeben. Und der heißt wie ich.
Ach so, bei mir doch auch. Oder?
Ach, nee. Oder?
War das nicht so?
Dass nee, das war eine andere Geschichte. Okay. Das haben wir doch schon mal eruiert.
Ja, ja, aber egal.
Nee, das, oder doch?
Ich muss mir die Folge selber nochmal anhören,
ja,
weil
ich
nicht mehr weiß, wie das war.
Das war doch über Tom und dann, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Müssen wir noch rausfinden, wie es genau war.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich die Nummer immer von meinem besten Freund rausgegeben, der auch so heißt wie ich und der sein Leben lang Single war. Und halt jeden regelmäßig so nachts, wenn er nicht mit war, meistens war er mit, aber wenn er nicht mit war, so um 4, so nach, hey, der war nett, dass wir uns unterhalten haben, vielleicht können wir uns ja mal treffen.
Ach,
und er
war,
hast du wieder meine Nummer rausgegeben? Mann!
Das ist auch mega.
Aber er hat
mies,
sich auch relativ häufig mit welchen getroffen. Er hat die einfach angeschrieben und dann.
Und haben die dann auch gedacht, dass du das bist? Oder?
Ja, na klar, aber die haben sich im Zweifel auch nicht mehr erinnert, weil die auch zu voll waren oder weiß nicht.
Okay,
na
gut, dann
ich
win-win.
Immer muss Nummer 2. Schau da
an der
Stelle.
Aber das ist auch ein interessanter Punkt. Ich bin unglaublich schlecht darin, habe ich festgestellt. Da einfach so Nein zu sagen. Ich habe das eben schon gesagt, ich bin nicht so ein guter Lügner. Ich werde dann so hibbelig so. Und ich, zum Beispiel, manchmal passiert das ja, dass irgendjemand dich draußen so anspricht und sagt, hey, na, du siehst ja sportlich aus, das ist mal der Klassiker. Ne? Dann läufst du mit einer Leggings irgendwo lang, du siehst ja sportlich aus.
Und du so, ach, was, und Mensch. Du hast 2 Augen, krass.
Also wenn das nicht so ein Creep ist und die eigentlich so voll nett sind und so, dann laufen die noch ein Stück mit dir mit und so, und dann fragen die sich so.
Die laufen mit dir mit?
Gehen zu Fuß, also nicht laufen jetzt.
Sag mal.
Ja, so manchmal, man geht in dieselbe Richtung, also
hey, ich würde echt gerne
gerne
eine Woche mal eine attraktive Frau sein, die dauernd irgendwo an der Straße angebaggert wird.
Ich glaube, da gibt's viel Schlimmere bei mir.
Ich würde mich totlachen. Ich würde sagen, mal, Rüdiger, hast du kein Leben oder was?
Ja, also einmal hatte ich das zumindest, das ist gar nicht so lange her, ganz krass, da war ein Rollstuhlfahrer und der, Gott, wie waren das nochmal?
Das fände ich richtig witzig, wenn der so mit Vollgas mit so einem elektrischen Rollstuhl mitgefahren wäre mit dir so beim Laufen.
Nee, wir standen beide an der Ampel und kamen so ins Gespräch und der war auch super nett und alles. Und dann sind wir da ein Stück zusammen in die Schanze gegangen und hat er mich halt am Ende gefragt, ob wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen können und er meine Nummer haben könnte. Und ich konnte nicht Nein sagen. Ich konnte es nicht. Ich habe ihm dann meine Nummer gegeben.
Aber das ist, Imke, du weißt, in the long run ist das
viel
unhöflicher.
Ist nie besser. Ich weiß. Das war so ein richtiger dummer Move, weil natürlich hat er mir dann geschrieben und dann habe ich halt nicht mehr geantwortet. Dann habe ich mich so schlecht
gefühlt. Hast du ihn geghostet?
Nee,
doch.
Ja doch, irgendwie schon. Ich habe, glaube ich, dann nochmal...
Du hast ihn geghostet?
Ja, so 2 Tage und dann habe ich irgendwann nochmal gesagt, so, du, das passt mir gerade alles nicht so und dann hat er auch nicht mehr geantwortet. Aber ich habe 2 Tage auf jeden Fall geghostet und habe mich richtig geschämt.
Ja, aber und das ist, glaube ich, grundsätzlich ein Problem, dass... Ich will mich gar nicht freisprechen. Inzwischen bin ich gut drin. Hatte ich neulich auch mal erzählt, dass eine der Sachen, die ich gelernt habe, Nein zu sagen ist, wo ich echt stolz drauf bin, weil das glaubst du nicht, wie befreiend das ist. Denn ich habe neulich wieder eine Anfrage bekommen, hey, könntest du uns da einen Gefallen tun, da einen Vortrag zu dem Thema, es wäre so und so, doch toll. Und es ist auch, normalerweise hätte ich es immer gemacht, aber ich kann es im Moment nicht. Und ich habe gesagt, sei mir nicht böse, ich kriege es im Moment nicht hin. Ich muss dir dafür absagen. Und es hat sich so gut angefühlt. Und die Antwort war dann auch überraschenderweise ein, kein Problem, vielen Dank für das schnelle Feedback. Weißt du, so. Mhm. Also man denkt ja auch immer, dass so die Welt bei allen untergeht.
Ja,
wenn man jemanden,
total. Man denkt, man ist der Nabel der Welt. Und wenn man jetzt nicht dabei ist, dann sind die alle richtig beleidigt. Dabei waren die wahrscheinlich enttäuscht. Aber es ist okay, es läuft ja auch ohne einen.
Genau, und im Zweifel hat, nennen wir ihn Timmy, im Zweifel hat er, war jetzt enttäuschter, weil du ihm 2 Tage Hoffnung gemacht hast, Imke.
Ich weiß. Oh, ich bin ein schlechter Mensch. Übrigens, Anfragen ist witzig. Ich bekomme jetzt immer, wenn ich irgendwelche, also nicht immer, aber oft, wenn ich irgendwelche Anfragen von irgendwelchen Partnern bekomme, dann mache ich meinen Deal da aus und dann kommt immer noch so, wollen wir nicht Moritz auch fragen, ob er Lust hat?
Wirklich?
Und ich denke mir, Alter, frag ihn doch selber, du Sack.
Stimmt, das hattest du neulich auch, ne, wo du geschrieben hast. Ich weiß nicht, warum sie dich nicht selber fragen. Imke so auch mit so einem leicht genervten Unterton in der WhatsApp, kennt ihr das? So, wo man so einen ja. Leicht genervten Ton rausliest. So, ich weiß nicht, warum sie dich nicht selber fragen, aber ich leite es dir mal weiter.
Ja, ich
und dann so ein Augenverdreh-Smiley.
Ich denke mir in dem Moment, sie wollten eigentlich ohnehin dich, aber sie denken so, wir gehen den Weg über Imke.
Ja, ja klar. Das macht im Influencer-Game ja voll Sinn. Das,
Arschlöcher.
Ja, schreibt mich an, verflucht. kommen wir mal zum Thema, was ich heute Morgen aufgemacht habe,
oh ja.
Um euch kurz abzuholen. Folgendes ist passiert. Nebenbei bemerkt wir kennen uns relativ gut persönlich.
Echt?
Ja.
Das ist
spannend. Ich habe es geht um Sascha Zverev, den Tennisspieler. Mit dem Bruder habe ich echt lange zusammen Doppel gespielt, bevor er Profi wurde und auf der Tour war. Misha Zverev, das ist der Bruder. Und es geht aber in diesem Fall um Sascha Zverev. Und nicht gleich ausmachen, weil euch jetzt Tennis nicht interessiert.
Ich glaube, da ist Alexander.
Ja, Alexander ist Sascha ist ein Spitzname.
Moment.
Russe.
Er heißt Alexander und Sascha ist sein Spitzname.
Ja.
Das ist so, als wenn ich Imke heiße und Susanne ist mein Spitzname. Das check ich gar nicht. Okay.
Herrlich.
Okay.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ist so. Außer ist so. Aber es stimmt in einer gewissen Form. So, Susanne, hör zu. Nein, aber Sascha hat Folgendes. Einer der besten Tennisspieler der Welt. Und er hat in starker Manier, wie man sagt. Warum sagt man eigentlich Manier? Starke Manieren sind doch was ganz anderes. Warum sagt man eine starke Manier?
Ich google das mal nebenbei.
Ja, google mal nebenbei. Also auf jeden Fall in sehr starker Manier hat er ein Turnier in Madrid gewonnen auf Sand, ein Sandplatzturnier. Und da hat er Rafael Nadal, der euch im Zweifel was sagt, geschlagen im Viertelfinale. Und im Halbfinale hat er Dominic Thiem geschlagen, ein Österreicher.
Und der ist noch jung, ne? Das ist da 24 oder so.
Sascha, ja, genau. Und im Halbfinale hat er Dominic Thiem geschlagen, einer der besten Sandplatzspieler der Welt aus Österreich. Im Finale dann gegen Berrettini, ein Italiener. Und danach, und jetzt kommen wir zum Thema, auf der Pressekonferenz hat erst ein italienischer Journalist, der offensichtlich wegen Berrettini vor allen Dingen da war, es war eine, zugegebenermaßen, eine Online-Pressekonferenz, hat er der Italiener gefragt, Mensch Sascha, du hast doch einen italienischen Opa, hättest du nicht Lust für Italien zu spielen? Und da hat er nicht so richtig drauf geantwortet und dann wurde die Pressekonferenz, so macht man das, bitte noch nicht ausschalten, es wird gleich spannend, wurde gefragt, okay, und jetzt wechseln wir auf Deutsch. Jetzt können Fragen in deutscher Sprache gestellt werden. Und dann hat keiner eine Frage gestellt. Und dann hat Sascha, oder Alexander, mit den Worten reagiert, keiner, da sieht man mal sozusagen, in Deutschland interessiert sich keiner für mich. Ich gewinne hier ein Turnier in Madrid, ein Tausender, muss sagen, es ist neben den Grand Slams eins der größten Turniere, was es im Tennis gibt.
Sein Master, oder?
Ein Masters, genau, eins der 9 Masters-Turniere. Und dann sagt er, ja, keiner, krass, okay, ich gewinne hier einen Masters und in Deutschland interessiert es keinen. Und ich wollte darüber mal mit dir sprechen, wie schätzt du so eine Aussage ein? Deswegen hatte ich dir auch heute Morgen geschrieben, ihr müsst dazu wissen, wir haben das noch nie gemacht, dass wir vorher ein Thema irgendwie so vorbesprochen haben, aber ich wollte es gerne mit dir besprechen und ich habe geahnt, dass du das jetzt nicht so im Detail schon kanntest, das Thema. Deswegen hatte ich dir den Link geschickt und habe darauf spekuliert, dass du dich ein bisschen informierst. Deswegen wollte ich, wie ist so deine Grundeinschätzung?
Erstmal ganz kurz, Manier kommt aus dem Altfranzösisch und heißt Art und Weise, deshalb.
Ah.
Wieder was gelernt.
Glaubst du, das heißt dann auch Manier? Oder Marnier?
Marnier.
Manier.
Auf jeden Fall. Schwierig. Also ich finde, also das ist bei Randsportarten ja eh schon mal so, dass er wahrscheinlich sowieso das Gefühl hat, dass sein Sport in Deutschland weniger gewertschätzt wird als in anderen Ländern, weil Tennis ist, glaube ich, in anderen Ländern schon einfach interessanter als in Deutschland, wird das nicht so gefeiert, muss ich sagen. Also in der
Ja, das
in der
ist ja genau auch. Sein
Das ist ja sein Punkt. Punkt.
Genau. Wobei Tennis schon nicht Randsport ist. Tennis ist schon absolut.
Ja,
Profi.
Aber ich glaube trotzdem, dass wenn du ein Tennisspieler bist, der auf dem krassen Niveau spielt und wenn man sich jetzt mal unsere Sportler in Deutschland anguckt, wer da überall wirklich an der Spitze irgendwo mitspielt, dann haben wir jetzt nicht so mega viele Leute. Und deswegen hat man wahrscheinlich als Tennisspieler dann schon das Gefühl, dass man zu wenig gewertschätzt wird. Und das hat ihn gerade einfach wahrscheinlich einfach nochmal bestätigt. Und ich kann das voll nachvollziehen, gerade wenn er sowieso schon in dem Mindset war. Und irgendwo hatte ich auch gelesen, dass die gesagt hätten, ja, vielleicht wurden ja auch schon viele Deutsche, vielleicht hätten sich ja auch viele deutsche Leute schon in anderen Sprachen gemeldet und Fragen gestellt. Aber da hatte ja keiner sich sozusagen, das hätten die ja dann noch sagen können, das hätten sie ja dann noch klarstellen können, richtig?
Ja.
Ja. Und dann hat, glaube ich, auch, also ja, deswegen bin ich da voll bei ihm. Also ich finde auch, dass das, wenn das so stimmt, dass sich da einfach kein deutscher Journalist irgendwie dafür interessiert hat, darüber was zu schreiben oder auch so Fragen zu stellen, interessante Fragen zu stellen, ein bisschen da rumzubohren, denn das würde mich auf jeden Fall an seiner Stelle auch enttäuschen. Vor allem, und jetzt kommt nämlich das, was ich gegoogelt habe, habe ich nämlich gelesen, dass er ja mit seiner Ex-Freundin, die bei Germany's Next Topmodel war, dass die nämlich schwanger wurde und das hat er angeblich, das weiß ich natürlich jetzt nicht, aber bestimmt alles so, aber durch die Medien erfahren. So, und dann fragt man sich natürlich, okay, wenn die Medien darüber sich nicht zu schade sind zu schreiben, über seine, wie seine Affäre da ist und ob er jetzt Vater wird oder nicht und wie er zu dem Kind steht, aber für seinen eigentlichen Erfolg interessiert sich keiner, das ist schon hart.
Ja, finde ich einen super Aspekt dazu, den ich bis jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Und natürlich, klar, das ist natürlich wieder, da kommt Imke ins Spiel. Ne? Das ist der Spice, den Imke wieder zu. Das ist dein Metier.
Ja.
Also, ich finde es sehr interessant, was du sagst, weil das ist ja auch für dich, du hast dich jetzt so reingelesen und das ist deine Meinung, die du aufgrund der Sachen, die du jetzt dazu gegoogelt und gelesen hast, sozusagen hast. Ich habe halt ein bisschen eine andere Meinung, aus zwei Gründen. Zum einen, ich würde das, glaube ich, einfach nicht machen. Also, egal, ob das ist, was du denkst, ich weiß nicht, ob ich das, kann man natürlich in der Emotion jetzt niemandem vorwerfen, mache ich auch gar nicht, aber ich weiß nicht, ob ich es machen würde, ob ich das gut finde. Ob man nicht einfach sagt, ey, du hast einen Mega-Erfolg, schluck das runter und sei happy, so, warum an der Stelle draufhauen? Aber deswegen dein Punkt von gerade, vielleicht spielt er da so eine Rolle mit, so immer wenn es boulevardmäßig was zu berichten gibt, dann sind sie da, aber wenn er so ein Riesenturnier gewinnt, nicht. Insofern, da gebe ich dir sogar recht. Auf der anderen Seite ist es so, zu dem, was du am Anfang gesagt hast, Tennis ist ein Randsport. Das ist ganz spannend, weil jeder, ich denke, du auch, kanntest du ihn vor heute Morgen?
Ja,
okay, also du hast schon mal von ihm gehört.
Ja.
Aber jeder, denke ich, der zuhört, kennt Boris Becker und Steffi Graf.
Mhm.
Michael Stich, im Zweifel auch noch. Wimbledon-Sieger, aber vielleicht auch nicht. Hamburger. Also sagen wir Boris Becker und Steffi Graf, um mein Argument wenigstens halb aufrecht zu erhalten.
Nadal könnte ich noch anbieten.
So, aber der ist nicht Deutscher.
Ach so, wir
reden. Ich meinte die Deutschen. Okay. So, und das war halt Volkssport zu der Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er, hat jeder Tennis geguckt, weil das waren Graf und Becker, Bobbele und Steffi. Das war so die Zeit, ne? Und der Sascha, ich meine, der ist vor 3 Jahren Weltmeister geworden. Der hat zwar noch keinen Grand Slam gewonnen, aber hat inzwischen, glaube ich, 8 von diesen Masters-Turnieren gewonnen. Der war 3. der Welt. Inzwischen ist er, glaube ich, 5. oder 6. der Welt. Aber der ist einer der besten Spieler auf diesem Planeten. Ja? Und warum, und das ist eigentlich das, wo ich hauptsächlich so mit dir drüber reden wollte, in dem Kontext, warum hat der, was fehlt ihm, um so diesen Bekanntheitsgrad zu haben? Und das würde ich aber gerne allgemeiner halt fassen. Und meine These ist halt, ich glaube, dass das eben immer ganz extrem an Personality liegt. Also Becker und Graf waren damals, das war egal, die waren im Guten und im Schlechten auf Sport bezogen, waren die Personality, so, weißt du? Die waren einfach Typen, die findest du jetzt heute, Boris Becker hat sicherlich nicht alles in seinem Leben richtig gemacht, seit seinem Karriereende, ja?
Mhm.
Aber das war so, das war eine andere Zeit, aber das sind so, das waren charismatische Sportler, die du so, mit denen du mitgefiebert hast und so. Und ich weiß nicht warum, und aber irgendwie fehlt hier was, was ich ganz viel im Moment im Sport feststelle. Es fehlt so dieses, dass du dich so, wie kann man sagen, so emotional, dass ich mich so emotional mitfreue. Bei Becker saß ich vor, war ich jung, aber da saß ich vorm Fernseher und da haben wir, ich habe Tränen vergossen, wenn der ein wichtiges Match, wenn der ein Wimbledon-Finale verloren hat oder so, weißt du? Also ich habe richtig mitgefiebert und du hast jedem, warst nicht nur für ihn, sondern gegen die Gegner.
Mhm.
So, mein Bruder und ich haben da Hasstiraden auf die Gegner geschrien, wenn das Match so lief. Und hier ist es so, ich stelle das bei vielen, in vielen Bereichen fest, dass du so, es fehlt so der emotionale Bezug. Und das ist bei ihm auch ein bisschen so. Der, er steht auf dem Platz und er macht, er verhält sich auch häufig ein bisschen fragwürdig. Da gibt es so manchmal so, also ich finde ihn super, ich finde unfassbaren Spieler. Wie gesagt, ich kenne ihn persönlich, finde ihn sehr nett. Aber ich habe, manchmal kann ich nachvollziehen, warum es fehlt dieses Becker-Gen, sag ich mal. Also dieses, dass der, dass die Emotionen so überspringen, dass es so, weißt du, so diese, dieses Charismatische, dass da jemand ist, oft, wo alle so komplett sich so mit hingeben können. Und das, das finde ich im Moment allgemein. Hättest du einen Sportler in Deutschland, einen Profisportler, der dir gerade einfällt, so aus dem Fernsehen, also einen sehr bekannten, wo du sagst so, boah, da fieber ich immer so mit, dem gönne ich so den Erfolg, das ist so. Hast du das?
Eine Leichtathletin, Gina Lückenkämper. Einfach weil die das genauso macht, was du gerade beschrieben hast eigentlich. Also das ist ein richtig guter Punkt. Und ich glaube, diese Empathie, die man eigentlich so solchen Leuten gegenüber hat, oder manchmal, die kann halt auch nur überschwappen, wenn diese Person auch viel von sich preisgibt irgendwie. Wenn du jetzt so, ist jetzt ein doofes Beispiel, aber du guckst ja von diesem Sascha Alexander, wie auch immer, sein Instagram an und es sind nur professionelle Bilder und es ist, ich rede jetzt nur von Instagram, aber es ist ja so, auch wie er sich in der Presse dann scheinbar auch gibt oder wenn er dann mal gefragt wird oder auf dem Platz, dass er halt sehr professionell ist. Er ist wie so eine Maschine und das ist dann irgendwie auch nicht so interessant vielleicht für den Zuschauer, der ja irgendwie auch Empathie entwickeln möchte und dafür braucht es, glaube ich, schon irgendwie auch so einen Einblick hinter diese Maschine, wo man irgendwie schaut, wie ist die Person eigentlich so? Und weil sonst gönnst du jemandem auch nichts. Also du kannst ja den besten Fußballspieler der Welt haben, auch mal bei Fußball zu sprechen, wenn der nicht so, wenn du nicht das Gefühl hast, dass der irgendwie auch persönlich irgendwie eine gute Personality hast, würde ich persönlich das schwierig finden, so ein Fan zu sein zum Beispiel. Und Gina Lückenkämper beispielsweise bei der Leichtathletik, die gibt sehr viel über sich preis und die ist halt sehr, die ist halt sehr quirlig und man merkt, dass es so Sport ist, mega wichtig für sie, ist auch ihr Beruf, sie ist auch Leistungssportlerin und würde sagen, eine der besten in Deutschland so. Und trotzdem hat man dann auch irgendwie, freut sich total für sie, wenn sie gewinnt, weil man weiß, die ruft Leistung ab, die ist stark, aber die ist auch einfach eine, ja, so ein Opa würde sagen, eine coole Sache.
Guck, wollte ich gerade sagen, ich wollte gerade coole Sau sagen.
Aber Sinne. Du wolltest es nicht ironisch sagen.
Nee, ich wollte es total ernst sagen. Gebe ich dir recht, super Beispiel. Ich finde Leichtathleten sowieso in dem Kontext noch am ehesten so bei so einer Leichtathletik-WM oder bei Olympia, so Leichtathleten, mit denen kann ich einfach total mitfiebern. So, denen gönne ich das total und da bin ich auf einmal bin ich Diskus-Fan. So, weißt du? Also ja. Der Klassiker bei Olympia. Ne? Das ist aber, oh ja, heute ist Bogenschießen. Ich bin ja seit Jahren Bogenschützen-Fan.
Dem gönne ich das.
Der gönne ich das.
Total.
Nochmal auf das Beispiel. Und es ist trotzdem auch ein bisschen verhalten. Also so bei Sascha ist zum Beispiel immer wieder ganz viel so auch Sachen auf dem Platz, wo du dann auch als Fan, der ich bin, immer so denkst, so,
ja, weil,
musste
also,
das sein?
Ich muss mir jetzt
musstest
echt
du
mal
jetzt mit dem Schiedsrichter da nochmal diskutieren?
Okay, ich muss mir echt nochmal ein paar Spiele dann anschauen. Aber so, was du von dem, was du erzählst, würde ich jetzt mal sagen, dass der sehr so ambitioniert, was natürlich super ist, und total verkrampft an die Sache rangeht. Und das deswegen ist es natürlich immer, finde ich, auch jetzt keine sehr sympathische Eigenschaft, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Und klar, desto weniger sympathisch jemand ist, desto weniger gönnst du jemandem. Was,
ja, ich glaube, es ist wirklich dieses, Mann, der 17-jährige Boris Becker, der 1985 Wimbledon gewonnen hat, zum ersten Mal, das war das Kind dieser Nation, weißt du, so
ja.
Dann kam die deutsche Einheit, das war so quasi, weißt du, das war so unser Bobbele, ne, und dann hat der, und Steffi Graf auch die 88, den übrigens, Fun Fact, die 88 den Golden Slam gewonnen hat,
oh.
Das heißt, alle vier Grand Slams und die Olympischen Spiele in einem
Aber
Jahr.
Wir haben doch noch so eine, aus Deutschland, so eine richtig gute Nachwuchstennisspielerin gerade.
Aha.
Ich weiß gerade ihren Namen nicht.
Die da an der Stelle würde ich mal ein fettes I doubt it in den Raum schmeißen. Aber wir haben auf jeden Fall ja so ein paar gute Frauen mit Angie Kerber und Andrea Petkovic war stark und gibt es noch ein paar andere. Anyway, also grundsätzlich, und das ist so das Thema, was ich eigentlich aufmachen wollte, ist so dieses, im Moment habe ich weiß nicht warum, mir das so fehlt, vielleicht auch, weil man jetzt so wenig Sport in dem Sinne konsumieren konnte, außer irgendwie Fußball, was irgendwie gefühlt jeden Tag läuft, seit gefühlt auch 10 Jahren, aber vor allem in Corona irgendwie noch
mal
mehr.
Aber guck mal, das ist ja auch ein guter, beim Fußball ist es so, du bist dann irgendwie Bayern-Fan oder was auch immer, aber da hast du ja auch, also das macht jetzt wieder ein tiefes Thema auf dieses Fußball-Fan-Sein, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, aber da ist es ja leichter, weil du jetzt nicht bei einem Spieler bist, sondern du bist ja für das Kollektiv und alles, was da mitschwingt und die Ethik und was auch immer dahinter im Verein steht. Aber sobald du einen Sport hast, wo Einzelpersonen auftreten, ist ja, wenn du das schaust, klar ist dann irgendwie interessant, dass der halt eine krasse Rückhand hat oder was weiß ich, also einfach gute Skills. Aber das ist für die Presse wahrscheinlich auch nur so oft interessant und dann muss halt irgendwas Persönliches...
Personality. Genau. 100 Pro. Genau. Hast du 100 Pro recht. Einzelsportler haben den großen Vorteil, dass sie, wenn sie Personality haben, darüber wahnsinnig viel machen können.
Glaube ich auch. Auch so, auch mal wieder zum Instagram zu kommen, auch gerade bei Werbepartnern.
Ja, na klar.
Das ist ja genau das Gleiche. Also ja, wenn du irgendwie Tennis spielst und wenn der eine coole Sau wäre, dann könnte er sich wahrscheinlich, kann er sich jetzt vielleicht auch nicht, aber dann könnte er sich von Werbeverträgen auch irgendwie gar nicht retten und alle würden mit ihm werben wollen, was ihn wahrscheinlich auch wieder sympathischer hier und da, wenn er es richtig macht, aufsteigen lässt.
Absolutely. Das ist so, und das ist eigentlich, damit haben wir es eigentlich gut abgerundet. Mir fehlen im Moment so die, wie gesagt, vielleicht dadurch, dass man es irgendwie nicht so richtig verfolgen konnte oder nicht so viel. Mir fehlt so diese, also ich, dieses Jahr sind die Olympischen Spiele. Die werden stattfinden, so wie es aussieht. Und ich brauche irgendwie noch, obwohl ich ja echt voll tief drin bin, brauche ich noch so, ja, emotionale Anker, die mich so mitnehmen, weißt du? Mhm. Also ich kenne natürlich viele Sportler, die daran teilnehmen, so auch ganz gut und da fieber ich natürlich mit so, aber irgendwie fehlt mir noch so der, ja, dieser Bobbele-Effekt. Mhm. Also dieses, wo ist der, den ich so, also Gina Lückenkämper ist ein total gutes Beispiel, nur die findet halt aktuell null statt.
Ja.
Der muss ich ja bei Insta folgen, damit das passiert, was du gerade sagst.
Ja.
So, was ich tue, aber das muss ja dafür passieren, dass ich überhaupt auf dem Weg folgen kann, so, weißt du? Ansonsten sehe ich sie das erste Mal am 23.07. oder wann die Eröffnungsfeier ist, so ungefähr. Von den Olympischen Spielen in Tokio. Und da frage ich mich auch so, das sehe ich auch als Aufgabe der Medien an, so, wo werden denn mal unsere Stars kreiert für so Olympische Spiele in dem Jahr? Wo sind denn die Leute? Wir haben ja diverse Leute, die dieses Jahr um eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen mitkämpfen und eine Chance haben.
Ja.
Oder um eine Medaille oder auch nicht um eine Medaille, ist auch scheißegal. Einfach um mega Erfolg. Aber selbst ich, der mega tief im Thema drin ist, müsste jetzt echt schon richtig den Kopf anmachen, um da irgendwie mal so 10 Namen zu nennen.
Total. Also ich bin sowieso immer Fan davon. Ich habe das auch bei den Footballspielern gedroppt. Es wird jetzt ja auch ein großes Fass aufmachen in Hamburg, so dass da eine neue Liga kommt und so weiter. Aber ich finde das immer total spannend, gerade für jeden Sport eigentlich, dass man die Person dahinter einfach besser kennenlernt, weil nur so catchst du auch ein Publikum, wenn du halt weißt, wer XY in dem Team ist und was so ein bisschen deren Geschichte ist und wie die einfach so drauf sind, die einzelnen Akteure. So, ich finde, das catcht immer total. Also,
gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen, das meine ich auch so ein bisschen mit diese Road to Tokyo. So, da müsste es doch jetzt täglich irgendwelche Leute vorgestellt werden.
Quasi.
Genau. Weil fehlt mir echt, also ihr könnt ja mal, es würde mich echt mal interessieren, so, wen wir nicht auf dem Zettel haben. So. Sag mal Bescheid, wer sind so eure Sportler, die wir... Und nächste Woche droppen wir mal so ein paar.
Oh ja,
wir machen jetzt gut. Mal so ein paar Olympiasportler groß hier.
Ja.
Mit unseren... Ja gut, wir haben jetzt 4 Millionen Hörer. Damit können wir ja mal richtig, richtig was erreichen.
Das ist schon mal ein Anfang.
Ja, okay, also das ist, finde ich ganz interessant, dass wir... Also sorry an euch, dass wir das Thema mal so tief durchgerappt haben, aber ich fand das echt interessant, weil... Ich finde das immer so ein Thema. Was sagst du in der Öffentlichkeit? Weißt du? Du hast das ist so dein tiefer Impuls, aber es kommt halt auch irgendwo her. Übrigens kommt noch ein Punkt erschwerend dazu. Der Sascha hat 2-mal Olympische Spiele abgesagt, wo er für Deutschland antreten sollte, weil es nicht in seinen Turnierkalender passte.
Oh.
Und auch den Davis Cup, also diese Nationenmeisterschaften, wo
weil
er für Deutschland spielt.
Ist Olympia wollte. Nicht so wichtig für Tennisspieler, scheinbar, ne?
Ja, das Problem ist bei Olympia ist auch übrigens, sehr interessant, darüber mal zu sprechen. Bei Olympia gibt es kein Preisgeld, wie es beim normalen Tennisturnier gibt.
Ach.
So, deswegen fahren halt zu Olympia, fährst du halt wegen des Prestiges, um bei Olympia dabei zu sein. Was übrigens Federer, Nadal, Djokovic, die Top immer machen. Ne? Ja. Die waren bei jedem, haben auch Goldmedaillen schon gewonnen und so weiter. Jetzt sagen sich aber natürlich viele Spieler, die wissen, eine Medaille ist schon echt schwer für mich, weil ich bin vielleicht nur Nummer 14 der Welt. Und dann wird eine Medaille halt sehr schwer. Und die denken sich dann halt, naja, dann spiele ich halt lieber, mache ich da halt eine Woche Pause und bin dann nächste Woche beim Turnier in Rio. Aber
der
hätte
doch eigentlich gute Chancen, ne?
Jetzt hätte er gute Chancen. Vor 4 Jahren, beziehungsweise 5 Jahren in Rio war das noch ein bisschen anders. Und inhaltlich ist es aber trotzdem so, dass das ist halt das, was ich an der Diskussion leider schlimm finde. Keiner kann, also bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, wer die Chance wegschmeißt, ja?
Ist ein arrogantes...
Nein, ist einfach für mich, das ist für mich absolut unverständlich aus jeder Perspektive. Und da geht's auch nicht um Verständnis für Geld. Ich habe totales Verständnis dafür, dass ein Wirtschaftsplan wichtig ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Tennis, also dass man in dem Segment, wo die sich aufhalten,
macht sich da jetzt keine großen
auf den Euro gucken müssen.
Ohne jetzt auch wieder den super gut zu kennen, aber ich würde fast sagen, das klingt mir so ein bisschen nach, er hat jetzt wirklich abgesagt, weil der, wie du gesagt hast, das passt ihm nicht in seinen Plan. Und der scheint dann wieder, das ist dann wieder unsere These, so maschinell durchgetaktet zu sein, dass er sagt, nee, ich bin hier Leistungsträger und mein Training funktioniert so und so und das brauche ich jetzt nicht, passt mir nicht rein.
Ja, wahrscheinlich.
Also so emotionslos wahrscheinlich als, richtig die Unterstellung, aber vielleicht einfach wirklich so strikt auf sein Goal fokussiert und jegliche Emotionen irgendwie ausgeblendet.
Ja, wahrscheinlich.
Und das gut. Ist dann wieder
schwierig. Dieses Jahr wird er nach Tokio fahren und dann wird er wissen, was er verpasst hat. Aber das gilt auch nicht nur für ihn und ich will das auch überhaupt nicht an ihm aufhängen. Wie gesagt, ich bin Fan und ich muss ja auch nicht bei allen alles gut finden.
Hoffentlich hört er diesen Podcast dann nicht, sonst redet er nicht mehr.
Doch, den hört er. Ah, der super. Ist regelmäßig Hörer.
Wo hängt deine Medaille?
Wenn du Imke treffen möchtest.
Dann hör dir erstmal die Sex-Sachen an vorher, damit
ja, genau.
Wir on
und
the
dann,
same page
ja,
sind.
Ja, jetzt bin ich richtig. erstmal ist es eine fast schon Kündigungsgrund für diesen Podcast, dass du gefragt hast, wo hängt deine Medaille?
Deine Medaillen, alle?
nee, ich habe meine Medaillen. Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Glaubst du, das sollte man sagen?
Wo man die hat?
Ja.
Glaubst du, die klaut jemand oder was?
Nö. Aber ja, nee, zumindest also keiner von unseren Hörern.
Also, wir haben es, glaube ich, nicht so nötig, aber... Also ich meine, das ist doch, es ist bestimmt jemand wird das schon mitnehmen, wenn man bei dir einbricht und das sieht, aber es ist ja nun...
Nee, das haben wir tatsächlich mal gehabt, ganz geil. Bei einem Mannschaftskollegen von mir von 2008 wurde 2 Jahre später eingebrochen und da wurde die Medaille geklaut.
Oh.
Und das Auto auch, weil die den Schlüssel geklaut haben, das Auto stand vor der Tür und sind weggefahren und so und haben den Laden ausgeräumt quasi, ne? Und sich bedankt, dass sie noch einen Wagen gestellt haben für den Abtransport. Und 2 Wochen später wurde die Medaille nach Hause geschickt.
Das ist nicht dein Ernst.
Weißt du warum? Alle waren sich sicher, die Presse hat darüber geschrieben und so, weil, richtig geile Story eigentlich, weil wir waren uns sicher, das Ding, da kannst du nichts mit machen. Das kann dir nur um die Ohren fliegen. Du hast eine echte Goldmedaille. Was willst du damit machen? Und die Presse hat natürlich überall geschrieben, Goldmedaille gestohlen, olympische Goldmedaille gestohlen. Und wenn das irgendwo, weißt du, das würde ja immer wieder zurückfallen. Und dann wurde die anonym abgegeben und dann wurde sie ihm nach Hause geschickt.
Aber das ist ja irgendwie auch süß. Der hätte sie auch vergraben können einfach.
Das stimmt, der hätte sie vergraben können,
Das ist ja...
Und in England gibt's auch so einen Fall. Da wurde bei einer Feier abends, nach den Olympischen Spielen quasi, war so eine Willkommensfeier irgendwo in London und Riesenparty im Pub, ne, und alle betrunken und frag mich. Und irgendwann waren 2 der Medaillen weg von dem Ruderteam. Und die wurden auch, dann war Riesenpresse und auch 2 Tage später wurden die auch anonym abgegeben.
Witzig. Ja. Vielleicht ist das auch wieder beim Stichwort Empathie, dass die
ja,
Leute sagen, nee, ich weiß, also ich kann mir vorstellen, wie doll man dafür arbeitet, das kann ich dem nicht antun.
Kann sein, weiß ich nicht. Oder halt wirklich so die Angst, so ey, wenn das irgendeiner so eine Medaille bei mir findet, dann
ja,
bin ich
ja.
halt richtig am Arsch.
Genau, irgendwo
werd ich geächtet.
Ist, genau.
Nee, aber also meine Medaillen hängen nebeneinander im Flur bei uns auf dem gegenüber vom Klo.
Ah, super. Da hängen sie gut.
Ja, ich weiß auch nicht, wir haben da irgendwie nie so richtig drüber nachgedacht. Wir haben jetzt aber auch nicht so viel Platz, dass man irgendwie so geilen, so ein Schrein bauen. Das ist geil, so ein Schrein zwar.
Ah.
Nee, aber ich werde relativ häufig gefragt, was ist das?
Oh nee, die mal, gleich ausladen, die Leute.
Ja, das sind meine Kinder, das ist relativ schwierig, die auszuladen, die beiden. Die fragen, Papi, was ist das? Ja, ist eine Medaille. Warum?
Oh, das ist so schön. Irgendwann werden sie begreifen und irgendwann werden sie das so stolz erzählen. Genauso wie mein Vater war nie bei Olympia, aber ja, trotzdem erzähle ich immer voll stolz von meinem Papa und das werden deine Töchter auch machen. Das wird super.
Ja, ich sag dann immer, Google doch, was ist denn los mit dir?
Kann keine Menschen malen, aber sowas ja. Geht.
Ja, also in diesem Sinne, danke, dass du die, danke, dass du meinen aufgeregten Mut heute abgefedert hast, mitgenommen hast.
Hat abgefärbt.
Dir verrate ich es nach dem Podcast. Nee, es war eine gut gelaunte Folge von mir und eine gut gelaunte Folge von Imke. Namen müssen wir noch finden. Wird vermutlich wieder mit Sex zu tun haben.
Sex und Tennis.
Oh, schön, Imke.
Boom.
Schön. Schön. Also, in diesem Sinne, Sex und Tennis. Euch auch eine schöne Woche. Imke, vielen Dank.
Danke, das hat Spaß gemacht. Und ich wollte euch nur noch kurz sagen, wenn ihr ab und zu mal so Themen habt, wo ihr sagt, ey, sprecht doch mal darüber, ihr könnt uns das immer gerne zuschicken und dann ignorieren wir das. Nein, Spaß, wir reden natürlich darüber. Also, cool, danke euch.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.